Ja, liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich möchte ich alle begrüßen heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch die, die vielleicht nicht Gelegenheit hatten, gestern und vorgestern bei den Vorträgen dabei zu sein. Ja, wir wollen noch einmal zum Abschluss dieser Vortragsreihe ein Thema behandeln, das, denke ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Was sagt uns die Bibel über diesen Weg, den wir zu gehen haben, mitten in den Irreführungen, in den verwirrenden Stimmen, in den Tendenzen des Niedergangs, der Auflösung in der Gemeinde der letzten Zeit? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns da Wegweisung von dem Wort Gottes holen. Zunächst mal zu dem Begriff letzte Zeit oder Endzeit. Ein Begriff, den wir sicher öfter schon gehört haben. Ein Begriff, der immer wieder in der Bibel angesprochen wird, auch wenn er ganz wortwörtlich so nicht vorkommt. Die Bibel redet von den Tagen des Endes, von den letzten Tagen, von der letzten Zeit. Ja, dieser Begriff macht manchen Angst und Sorge. Das ist falsch. Dieser Begriff zeigt etwas auf und im Grunde ist es etwas sehr, sehr Ermutigendes. Im Alten und im Neuen Testament zeigt uns die Bibel, dass die ganzen geschichtlichen Zeitläufe, die Ereignisse, die Kriege der Völker, die Entwicklungen in der Christenheit, unter den Heiden, unter dem Volk Israel, dass das alles regiert wird von dem lebendigen Gott. Gott ist der Herr über die Geschichte, über die ganze Menschheit. Vordergründig merkt man das nicht, weil es Gott so beschlossen hat, in diesem Zeitalter die Menschheit unter der Herrschaft des finsteren Fürsten dieser Welt zu belassen. Aber wohlgemerkt, der Satan hat sich die Herrschaft über die Welt nicht erschlichen, nicht erstohlen, sondern Gott hat sie ihm gegeben. Warum? Nun, das können wir nur uns drüber nachdenken. Ich denke, es ist deshalb, dass die Menschen merken, auf wen sie ihr Vertrauen gesetzt haben seit dem Sündenfall. Statt auf den lebendigen, gütigen, gnädigen Gott haben sie auf die Schlange gehört. Und nun müssen sie unter dem Regiment der Schlange schmecken und spüren, was für ein grausamer, böser Herrscher der Fürst dieser Welt ist. Er gibt sich menschenfreundlich, er sagt, ich habe deine Eigeninteressen im Sinn und in Wirklichkeit will er die Zerstörung der Menschen. Er will sie quälen, er will ihr Elend. Und so sieht es auch aus in der Welt. Und anstatt dass die Menschen Buße tun über ihre Sünden, klagen sie Gott an. Wenn sie denn sich über Gott Gedanken machen, dann sagen sie, wie kann ein Gott so etwas zulassen, was in der Welt alles geschieht? Und die Antwort muss sein, das haben wir uns selber eingebrockt. Wir haben uns von Gott losgesagt. Gott hat beschlossen, dass diese Welt unter der Herrschaft der Menschen, der Heidenvölker ist in dieser Zeit und unter der Herrschaft des Gottes und Fürsten dieser Welt, des Satans. Deswegen sieht es so schrecklich aus. Deswegen ist die Endzeit auch ganz klar eine Zeit, in der die Gesetzlosigkeit, die Bosheit, der Abfall vom Glauben, die Verführung immer mehr zunimmt statt abnimmt. Das muss uns auch klar sein, das geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite ist die Endzeit auch eine Zeit, die von Gott ein Ende gesetzt bekommen hat. Und das finde ich so tröstlich. Was ist das Ende der Geschichte? Das Ende dieser Weltzeit? Das Ziel, auf das alles zuläuft? Es ist unser Herr Jesus Christus. Es ist der wiederkommende Messias, der König der Könige, der Herr aller Herren. Darauf läuft die ganze Geschichte der Menschheit zu. Auf diesen Punkt, wo Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit vom Himmel kommen wird, als der gerechte Richter, der zuerst einmal blutiges Gericht über alle Gottlosigkeit üben wird, und dann auch als der Friedefürst, der wirklich Frieden und Gerechtigkeit in diese Welt bringen wird. Das ist unsere Hoffnung. Das ist der Endpunkt aller Entwicklungen dieser Zeit, von Gott festgesetzt vor Grundlegung der Welt. Alles läuft darauf hin. Die Zeit des Endes, das ist die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. So können wir das definieren. Wie wissen wir, dass wir kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen? Nun, es gibt manche Anzeichen, aber ich denke, das deutlichste Anzeichen ist ein Signal, das uns der Herr selber genannt hat. Wenn der Feigenbaum ausschlägt und sprost. Und der Feigenbaum ist Israel. Und für alle, die die Bibel studieren, ist die Rückkehr des Volkes Israel in sein Land ein dramatisches Signal, dass die Wiederkunft unseres Herrn nicht mehr sehr fern sein kann. Wir wollen keine Spekulationen über Jahre und Fristen anstellen, es ist uns untersagt. Aber es ist ganz klar, seitdem Israel zurückgekehrt ist in sein Land, geht die Weltenuhr schneller dem Ende entgegen. Und wir sehen darin auch eines der größten Wunder der Weltgeschichte. Das darf man ruhig auch den Ungläubigen sagen. Ein Wunder der Weltgeschichte, dass ein Volk nach 1800 Jahren Zerstreuung unter buchstäblich jedes Volk und jedes Land der Erde. Es gibt in jeder Nation Juden. Dass dieses Volk zurückkehrt in das von Gott verheißene Land nach 1800 Jahren. Das ist ein absolutes Wunder. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Hunnen gesehen hat oder einen Kelten. Das waren große Völker, die damals vor vielen Jahrhunderten eine große Rolle in der Weltgeschichte spielten. Und sie alle, sie wurden besiegt, sie gingen unter, sie haben sich vermischt mit den anderen Völkern und man weiß heute nichts mehr von ihnen. Es gibt sie nicht mehr als eigenständiges Volk. Das Volk Israel ist das einzige Volk, das seine nationale Identität bewahrt hat über 1800 Jahre Zerstreuung. Also das ist ein Signal, das muss jeden bibellesenden Christen aufrütteln. Wir sind in der Zeit des Endes. Gott lenkt die Ereignisse zu seinem Ziel hin, nämlich zu der Wiederkunft seines geliebten Sohnes. Nun, wir haben schon einmal Matthäus 24 betrachtet in diesen Tagen, aber ich möchte noch einmal lesen, was unser Herr über diese letzte Zeit seine Jünger gelehrt hat in Matthäus 24. Ab Vers 4 lesen wir, oder vielleicht schon Vers 3b, die Jünger fragen ihn, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ist doch interessant, dass der Herr hier als das Hauptkennzeichen der Zeit kurz vor seiner Wiederkunft die Verführung nennt. Religiöse Irreführung im Namen Jesu Christi. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das ist die Hauptgefahr für die Gemeinde in der Endzeit. Das ist nicht die Verfolgung. Denn die Verfolgung hat immer letztlich die Gemeinde gestärkt. Der Feind hat es nie hinbekommen, mit Verfolgung die Gemeinde zu zerstören. Aber mit Verführung war er wesentlich erfolgreicher. Wohlgemerkt, die wahre Gemeinde kann nicht zerstört werden. Wir haben uns gestern erinnert an dieses herrliche Wort unseres Herrn. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das gilt. Aber sehr wohl kann der Feind großen Schaden unter den Reihen der Gläubigen anrichten durch religiöse Verführung. Ich vergleiche das immer so, weil ich ja doch auch viel unterwegs bin in Gemeinden und da früher zumindest oft meinen Weg finden musste, etwas mühsam mit verschiedenen Wegweisern und Abbiegen hier und Abbiegen dort. Wenn nun irgendein böswilliger Mensch verschiedene wichtige Wegweiser auf meinem Weg um 90 Grad verdrehen würde, Was würde dann passieren? Dann würde ich nicht ans Ziel kommen. Ich würde mich verirren, ich würde abirren von meinem Weg. Und genau das versucht der Teufel mit der Gemeinde in der letzten Zeit ganz besonders. Er versucht die von Gott gesetzten Wegweiser aus dem Wort Gottes, die gesunde Lehre der Apostel, zu verdrehen, zu ersetzen durch falsche, einseitige, zerstörerische Lehren. Wir haben gestern von der charismatischen und Pfingstbewegung gesprochen, und das ist eine der Erfüllungen auch dieser Warnung des Herrn Jesus vor den vielen falschen Propheten. Denn die Pfingster und Charismatiker sind Propheten. Sie sagen, wir haben neue Botschaften von Gott, neue Offenbarungen. Auf die müsst ihr auch hören, nicht nur auf die Bibel. Wir haben gestern gesehen, dass das wahre Christentum, der wahre Glaube darin besteht, dass wir allein die Heilige Schrift als Grundlage unseres Glaubens und Lebens festhalten und auf sie hören. Niemals auf die Stimmen irgendwelcher falscher Propheten, die uns letztlich von unserem Herrn und Hirten weglocken wollen. Also Verführung ist die Hauptgefahr. Wie sieht es bei uns aus, diese Verführung? Nun, ich möchte es mal kurz nennen. Auf der einen Seite, wie gesagt, gibt es die falschen Propheten, die tun etwas zum Wort Gottes hinzu. Sie sagen, es gibt nicht nur in der Bibel göttliche Offenbarung, es gibt auch göttliche Offenbarung bei unseren Propheten. Wir träumen etwas, Gott spricht zu uns mit hörbarer Stimme und davon lassen wir uns leiten. Und das ist eine furchtbare religiöse Irreführung. Falsche Geister inspirieren diese Leute und führen sie auf einen verkehrten Weg. Ich war ja selbst 4 Jahre in der Pfingst- und charismatischen Bewegung und habe dieses zerstörerische Wirken dieser Irrgeister mit eigenen Augen gesehen und an mir selbst erlebt. Auf der anderen Seite gibt es auch falsche Lehrer. Da warnt uns der Apostel Petrus im 2. Petrusbrief davor, dass in der Endzeit falsche Lehrer, Irrlehrer auftreten werden, und zwar zahlreiche, die verderbenbringende Parteiungen und falsche Lehren einführen in die Gemeinde. Und auch das finden wir in den ganzen Jahrhunderten seit der Apostelzeit immer wieder. Die katholische Kirche ist eine der schlimmsten Beispiele von solchen verderbenbringenden Irrlehren, die die Menschen vom wahren Heil in Christus weglocken. Aber wir finden es in der Endzeit umso mehr. Wir alle kennen die Zeugen Jehovas. Wir alle kennen wahrscheinlich die Adventisten, die Neuapostolischen. Die Charismatiker bringen auch ihre Lehren. Dann gibt es aber auch viele andere neue Strömungen, viele leider aus Amerika, sodass man sagen muss, passt auf, was da über den Teich kommt. Es ist leider zu 80-90% Verderbnis und Verführung. Viele dieser Irrlehren haben ihren Ursprung in Amerika und kommen dann rüber, werden importiert nach Deutschland. Und unter diesen falschen Lehren findet man heute eben auch die Verweltlichung der Gemeinde, das, was auch mit den modernen Gemeindewachstumskonzepten angesprochen ist, dass man sagt, wir müssen die Gemeinde an die Welt anpassen, wir müssen weltförmig werden, wir müssen Rockmusik und Theater und Witze in die Gottesdienste hineinbringen, sodass sie aussehen wie eine schlecht gemachte Fernsehshow. Das ist der einzige Weg, wie wir die Menschen gewinnen können, und dabei wird das heilige Priestertum, der heilige Tempel der Gemeinde entweiht. Das ist auch eine Irrlehre in der heutigen Zeit. Eine der schlimmsten Irrlehren, die wir haben, ist die Bibelkritik. Diese intellektuell daherstolzierende Meinung der Theologie, die Bibel sei Menschenwort und nicht Gottes Wort. Das ist eine der schlimmsten Krebsübel in der evangelischen Christenheit. In der katholischen ist sie ja auch fest verankert, ja, das ist klar. Aber in der evangelischen hat sie besondere, schlimme Auswirkungen, bis hinein in die Gemeinschaftskreise, bis hinein in die freien Gemeinden, Baptistengemeinden. Überall finden wir sie, und wer breitet sie aus? In allererster Linie Prediger, die nach einem akademischen, theologischen Studium trachten. Über dieses Streben nach akademischer Bildung, diese Vermischung von griechischer Philosophie und biblischer Lehre, darüber kommt die Verderbnis in die Gemeinden. Und wir sehen, dass das selbst eine Akademie wie die FTA Gießen anfängt, sich der Bibelkritik zu öffnen, damit sie akademisch anerkannt wird und Magistertitel vergeben kann. Und das ist eine Katastrophe. Das ist etwas so Trauriges, dass Christen, die früher bibeltreu gelehrt haben, anfangen, die Grundsätze der Bibeltreue über Bord zu werfen, damit sie anerkannt werden von der Welt als Hochschule. Und so geht es immer weiter. Und viele Prediger, die ausgebildet sind an Bibelschulen, tragen den Keim der Bibelkritik in ihrem Herzen und sie tragen es in ihre Gemeinden. Also das ist eine der schlimmsten Irrlehren. Dann haben wir eine weitere Strömung, die haben wir auch schon am Rande betrachtet, die die Gemeinden verführt heute, und das ist die große ökumenische Bewegung. Der Widersacher versucht, der Gemeinde einzureden, sie könne nur dann ein glaubwürdiges Zeugnis sein, wenn alle, die sich äußerlich Christen nennen, an einem Strang ziehen und miteinander vereint sind unter einem Dach. Katholische, orthodoxe, liberale, Protestanten, Bibelgläubige, evangelische, Baptisten, unabhängige Gemeinden, alle sollen sie unter das eine Dach der Ökumene kommen. Und angeblich sei das die Einheit, für die der Herr Jesus gebetet hat in Johannes 17. Das ist eine furchtbare Verführung, ihr Lieben. Wenn ihr mal Johannes 17 lest, dann redet er dort von den wahren Kindern Gottes, die wiedergeboren sind, die nicht mehr von der Welt sind, die die Welt hasst. Die sollen eins werden. Und wisst ihr, nach Johannes 17, da bin ich überzeugt, die vollkommene Einheit der Kinder Gottes kommt erst, wenn der Herr Jesus wiederkommt und die Gemeinde verherrlicht ist. Erst dann nämlich haben wir unser Fleisch nicht mehr an uns, das uns hier leider so viele Trennungen und betrübliche Unterschiede verursacht. Erst dann wird die Gemeinde als ein verherrlichter Christusleib vor der Welt offenbar werden und die Welt wird die Gemeinde so eins finden, wie Christus mit dem Vater ist. Es sollte eigentlich jedem klar sein, der Johannes 17 liest, dass das auf der Erde niemals möglich ist und schon gar nicht durch irgendeine ökumenische Organisation. Ja? Wer kann das sagen, diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn? Eine absolut vollkommene Einheit. Das schaffen wir auf der Erde nicht. Das geht gar nicht. Aber im Himmel, und wenn wir verherrlicht wieder vom Himmel auf die Erde kommen mit dem Christus zusammen, dann wird das sichtbar sein. Ja, also diese Einheit ist aber immer nur die Einheit unter den wahren Wiedergeburten. In der wahren Gemeinde, der Leibesgemeinde, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Und das, was der Teufel den Christen vorschlägt, ist ein großer Mischmasch von lauter Irrlehren. Da sollen die Adventisten dabei sein und die Mormonen möglichst auch noch und die katholische Kirche und die, die gar nicht glauben, dass Jesus Christus wahrhaftig von einer Jungfrau geboren und wieder auferstanden ist aus den Toten, die sollen da alle mit hineingemischt werden mit den wahren Gläubigen. Und wisst ihr, wem nutzt eine solche große Vereinigung? Wer gewinnt denn, wenn Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis vermischt werden? Manche sagen ja, diese Vermischung ist gut, da gewinnt dann die Wahrheit. Aber die Bibel zeigt etwas ganz anderes. Die Bibel zeigt, dass Vermischung die große Taktik des Teufels ist. Ich möchte mal Matthäus 13 lesen, ein ganz wichtiges Gleichnis des Herrn Jesus über die Geheimnisse des Himmelreichs. Vers 33, ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Da sagen viele Christen, ach, das ist doch ein herrliches Bild, wie die Gemeinde des Christentums immer weiter ausbreitet, bis zum Schluss die ganze Welt christlich wird. Ihr Lieben, das ist ein großer Irrtum. Niemals können wir dieses Bibelwort so verstehen, wenn wir die Bibel studieren und Schrift mit Schrift vergleichen. Wenn wir studieren, wo überall Sauerteig vorkommt, ist es ausnahmslos an jeder Stelle ein Bild für Sünde und Verderbnis. Erstes Vorkommen, das ist oft sehr wichtig, zeigt uns, Sauerteig sollte nicht in den Häusern der Israeliten gefunden werden. Sie sollten es beim Passafest völlig und ganz heraustun aus ihren Häusern, damit Gott das Passaopfer als heilig annehmen könnte. Ja? Später lesen wir in den Opfervorschriften in 3. Mose, du sollst nichts Gesäuertes dem Herrn opfern mit den Brandopfern. Ja, und so geht es weiter. Im Neuen Testament ist Sauerteig ein Bild für moralische Sünde in 1. Korinther 5 und ein Bild für Irrlehre in Galater 5. Das ist Sauerteig. Und wisst ihr, wenn wir Sauerteig hineinmischen in reines Mehl, dann wird niemals das reine Mehl den Sauerteig zu Mehl machen, sondern es wird ganz gesetzmäßig andersrum gehen, dass schon eine kleine Menge Sauerteig ausreicht, um eine große Menge Mehl am Ende zu durchsäuern. Ich vergleiche das immer mit Äpfeln. Ja, man könnte ja auch meinen, wenn wir 100 gute, gesunde Äpfel im Keller haben und darunter sind 2 faule, dann müssten doch die 100 gesunden die 2 faulen auch noch gesund machen. Das muss doch möglich sein, oder nicht? Aber interessanterweise glaubt es keiner von euch, oder? Wir wissen alle, wenn wir die 2 faulen Äpfel nicht rechtzeitig wegtun von den 100 gesunden, dann haben wir hinterher 102 faule Äpfel. Ja? Und genauso ist es im Geistlichen auch. In dem Moment, wo ich Böses und Gutes, Irrlehre und Wahrheit, wahre Gläubige und Ungläubige zusammenmische, dann siegt immer die Lüge, dann siegt immer das Böse, dann siegt immer letztlich die Unwahrheit. Der Sauerteig wird siegen. Warum ist es so? Weil diese Vermischung gegen den ausdrücklichen Willen Gottes ist. Es ist ungehorsam, in der Ökumene zu sein. Es ist ungehorsam, vermischt zu sein mit Ungläubigen. Wo steht denn das? Kann man das aus der Schrift beweisen oder habe ich das nur so gesagt? Ich lese uns nochmal 2. Korinther 5. Dort finden wir ein Lebensgesetz der wahren Gemeinde in der Endzeit. Und wenn wir dieses Gesetz missachten, dann tun wir es zu unserem eigenen großen und bleibenden Schaden. Hier wird uns gezeigt, was wahre Gemeinde ist und warum die wahre Gemeinde getrennt sein muss von der falschen Christenheit, von der Welt, von den Irrlehrern, von all dem, was aus dem Bösen ist. 2. Korinther 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Lest es noch einmal nach, betet darüber, denkt darüber nach. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort in der Endzeit. Der Herr zeigt uns hier, dass es niemals sein Wille war, dass wahre Gläubige vermischt mit Ungläubigen unter einem organisatorischen Dach sind. Dass es niemals sein Wille sein kann, wenn in großen Verbänden Ungläubige und Gläubige, Irrlehrer und wahre, treue Gläubige miteinander vermischt unter einem ungleichen Joch ziehen. Sagen, wir alle dienen dem Herrn miteinander. Das will der Herr nicht. Es ist interessant, in Nehemia finden wir so ein alttestamentliches Gegenbild. Da will das Volk unter Führung von Nehemia die Mauern Jerusalems aufbauen. Und dann kommt dieses ungläubige Mischvolk, die Samariter, diese Heiden, diese Halbjuden, die fromm waren, aber nicht wirklich nach dem Gesetz Gottes und nicht zum Volk des Bundes gehörten. Und sie haben gesagt, wir wollen euch helfen. Lasst uns doch zusammen die Mauern bauen. Und der Nehemia hat diesen Trick des Teufels durchschaut. Er hat gesagt, nein, das geht nicht. Nur wir haben den Auftrag, die Mauer zu bauen und wir wollen nicht mit euch zusammengehen. Und es ist interessant, dann lassen die ihre fromme Maske fallen und greifen den Nehemia an und versuchen mit allen Mitteln, das zu sabotieren. Sie wollten es erst auf die freundliche Art sabotieren. Und als der Nehemia biblisch richtig reagiert und sagt, wir haben nichts miteinander gemeinsam, Wir allein können das machen, sonst ist Gott nicht mit uns. Dann kommen die Angriffe. Dann zeigt sich, was hinter dieser freundschaftlichen, diesem Angebot zur Vermischung und zum gemeinsamen Joch gesteckt ist. Und das müssen wir heute im Zeitalter der Ökumene sehen. Die ganzen Entwicklungen der Endzeit zielen darauf hin, dass alles, was sich namenschristlich, äußerlich christlich nennt, zusammengefasst wird zu einer großen Welteinheitskirche unter Führung der katholischen Kirche. Die Bibel sagt dazu Hure Babylon, Offenbarung 17 und 18. Und Gottes Bestreben ist, dass sich die wahre Gemeinde von diesen Entwicklungen absondert und getrennt hält und dass die wahren Gläubigen ihren Weg gehen, unvermischt mit Babylon. Dieses geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament. Und überall, wo wir das finden, das könnt ihr mal nachlesen, geht hinaus von ihnen, da geht es um die Hure Babylon und in dem Fall eben um Babel und den israelitischen Überrest. Aber das Gegenbild ist die Hure Babylon in der Endzeit und der Überrest der Gemeinde, der niemals mit ihnen vermischt sein darf, sondern der seinen Auftrag nur erfüllen kann in Absonderung von Babylon. Warum müssen wir abgesondert sein? Wir haben das am Freitagabend schon gesehen. Gott gibt die Verheißung. Er, der heilige, lebendige Gott, will in unserer Mitte wohnen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Aber das geht nur dann, wenn wir in Heiligung leben. Wenn wir seine Richtlinien befolgen. Anders muss sich der Herr zurückziehen von der Gemeinde. Und das ist auch das Traurige, was so oft passiert heute, dass Gemeinden untreu werden, sie brechen das Wort Gottes, sie wollen den Menschen in den Mittelpunkt stellen und dann zieht sich Gott zurück und der Segen Gottes fehlt und diese Gemeinden werden dahingegeben, dass es eine Verführung schlimmer wird als die nächste. Wisst ihr, und das muss unsere Furcht, unser Streben sein in der Endzeit, dass der lebendige Gott in unserer Mitte sein kann. Dass der Herr Jesus in unserer Mitte sein kann. Es gab einen dramatischen Moment in der Geschichte Israels, der Prophet Hesekiel hat es aufgezeichnet, wo angesichts des vielfältigen Götzendienstes im Volk Israel und im Tempel Gottes der Herr seine Herrlichkeit zurückzieht. Die Herrlichkeit des Herrn verließ den Tempel. Wisst ihr, das war immer noch ein toller Prachtbau von Salomo. Und aller Betrieb, der religiöse Betrieb lief weiter. Aber dieses Prachtgebäude war bereits dem Untergang geweiht, weil der lebendige Gott war daraus gewichen. Und dann war alles nur noch Fassade. Und dann kam Nebukadnezar und hat alles zusammengeschlagen. Versteht ihr? Und so ist es auch mit der Gemeinde. Es gibt heute viele, gerade in der Willow-Creek-Welle, viele Gemeinden, die haben ein tolles, attraktives Gemeindehaus, tolle Gemeindeprogramme, einen wunderbaren Betrieb. Aber eigentlich müsste in flammenden Buchstaben über dem attraktiven Eingangstor stehen, Ikabod. Was heißt es? Die Herrlichkeit ist gewichen. Und damit ist alles nichts wert. Wenn der Herr nicht seinen Segen schenkt, wenn es nicht mehr um den Herrn geht, sondern um den Menschen, dann wird das alles degenerieren und von Gott verlassen und preisgegeben werden. Und Gott wird bei denen sein, bei den wenigen, bei den Törichten, die immer noch die alten biblischen Wege gehen, die sich nicht verleiten lassen. Man müsse mit dem Zeitgeist gehen und heute seien doch andere Zeiten, heute könnte man die Bibel nicht mehr so wörtlich nehmen. Ihr Lieben, wer so etwas sagt, der ist ein Verführer. Die Bibel gibt uns eine ewige Ordnung. Die neutestamentliche Gemeindeordnung ist im ersten Jahrhundert genauso gültig wie im 21. Jahrhundert. Da gibt es keine Abstriche. Und da müssen wir dran festhalten. Das ist die Kraft der wahren Gemeinde. Und dann kann der Herr in unserer Mitte sein und segnen. Und das sollte unser entscheidendes Bemühen sein. Nicht, was den Menschen gefallen, aus Entgegenkommen den Sündern gegenüber, die heiligen Gemeindeordnung Gottes aufweichen und brechen, sondern dass wir Gott gefallen, dem Herrn Jesus gefallen. Das ist auch die Garantie für unser Überleben in der Endzeit. Weil nur der Herr Jesus und seine Gnade kann die treuen Gläubigen bewahren in der Endzeit, dass sie nicht auch noch mit fortgerissen werden. Nur die Gnade Gottes kann eine Gemeinde bewahren, dass sie nicht in diesen endzeitlichen Mahlstrom der Ökumene mit hineingezogen wird. Und schließlich die schlimmste, schwierigsten zu bekämpfende Form der Verführung aus meiner Sicht ist die Verweltlichung heute. Die Anpassung der Gemeinde an die Denkweise der Welt, an die Sitten der Welt, an die Moral der Welt, dass wir uns kaum mehr unterscheiden von der Welt, dass wir nicht mehr als eine heilige Gemeinde abgesondert leben nach den Maßstäben der Bibel, sondern dass wir schauen, dass wir mindestens unsere Kompromisse machen. Halb mit der Welt und halb mit Christus. Das ist der Weg, den heute viele Einzelne gehen, viele Gemeinden gehen. Und diese Verweltlichung bricht unsere geistliche Kraft. Es ist die Lauterkeit nicht da. Und dann wird es schwierig, in der Endzeit zu überleben. Ich möchte gerade auf diesen Punkt nochmal von einem anderen Gesichtspunkt eingehen. Es gibt ein Bibelwort, das uns, denke ich, auch für uns persönlich diese Gefahr der Verführung in der Endzeit ganz, ganz deutlich vor Augen stellt und das uns auch die Hilfe zeigt. Das finden wir in 2. Korinther 11. 2. Korintherbrief, ab Vers 2 bis 4, ermahnt der Apostel Paulus die Korinther, denn sie hatten, nachdem er weggegangen war, ihre Herzen und ihre Ohren falschen Lehrern geöffnet, falschen Aposteln, beeindruckenden rhetorischen Gestalten, die aus Jerusalem kamen und die in eine Irrlehre gebracht haben. Und die Korinther haben diese Irrlehre angenommen. Sie haben sogar gesagt, ach, gegen diese herrlichen Apostel ist der Apostel Paulus eigentlich ziemlich mickrig, der kann überhaupt nicht gut reden und wahrscheinlich war er im Unrecht und die anderen haben recht mit ihren Lehren. Und nun muss der Apostel Paulus die Korinther mahnen und zurückführen zu den Wegen des Herrn. Und wir lesen da in Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und in Vers 13 bis 15 kennzeichnet er diese Verführer noch einmal näher. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Eine Warnung vor Endzeitverführung. Eine Warnung an die Gemeinde. Und es ist interessant, wie der Apostel Paulus die Gemeinde in diesem Wort anspricht. Er gebraucht ein Bild, das damals recht vertraut war. Damals gab es Brautwerber. Wir wissen das von dem Knecht des Abraham, der eine Braut für Isaak werben sollte. Der ging im Auftrag von Abraham viele, viele hunderte von Kilometern weit, um die Rebekka zu fragen, ob sie die Frau des Isaak werden sollte. Und dieser Brautwerber hat die Verhandlungen geführt und hat das Zeugnis gegeben über den Bräutigam und hat den Auftrag gehabt, dem Bräutigam eine Braut zuzuführen. Und genau dieses Bild gebraucht hier der Heilige Geist. Der Apostel Paulus hatte das Evangelium den Korinthern verkündigt. Er war der Bote Gottes für sie und sie haben sich bekehrt. Und nun sagt der Apostel Paulus, schaut, in dem Moment, wo ihr euch bekehrt hattet, da seid ihr so etwas wie ein geistliches Ehebündnis mit eurem Herrn und Heiland Jesus Christus eingegangen. Er ist jetzt euer Bräutigam und ihr seid seine heilige Braut. Für Zeit und Ewigkeit, gebunden an den Herrn. Verlobung war damals ja schon so etwas wie die standesamtliche Eheschließung. Das heißt, da war der Ehebund schon geschlossen, aber nach den Sitten der Zeit verging bis zur eigentlichen Hochzeit und der Vereinigung mit dem Bräutigam eine gewisse Zeit der Vorbereitung. Die Braut musste reisen zum Haus des Bräutigams und dann erst konnte eben diese glückselige Vereinigung stattfinden. Und das ist ja ein geistliches Bild für unsere Situation als Gläubige hier auf der Erde. Als wir uns bekehrt haben, ja, da wurden wir verlobt mit unserem herrlichen Retter und Bräutigam Jesus Christus. Da wurde eine rechtsgültige Ehe geschlossen, ein heiliger Bund, den Gott sehr, sehr ernst nimmt. Und nun sind wir als verlobte Jungfrauen auf der Erde und unser Bräutigam ist im Himmel. Wir sehen ihn nicht. Wir sind unterwegs zu ihm, aber wir sind noch nicht angekommen. Die Hochzeitsfeier des Lammes steht noch aus. Aber hier auf der Erde sind wir Braut. Wir sind nicht mehr eine freie Frau, die sich jeden beliebigen Mann nehmen kann, sondern wir sind gebunden an unseren himmlischen Bräutigam. Und nun sagt der Apostel Paulus, die eifersüchtige Liebe Gottes zielt darauf hin, dass wir in unserem Weg auf der Erde, solange wir noch nicht bei Christus sind, dass wir eine keusche Jungfrau sind, eine unberührte, reine, heilige Jungfrau, die nicht sich verstricken lässt in allerlei Techtel, Mächtel und Affären mit den Dingen dieser Welt. Ich sage es mal ganz einfach so. Das ist der Punkt. Dass unser Herz einfältig auf Christus ausgerichtet ist. Wisst ihr, heute ist ja der Begriff Keuschheit schon fast ein Witzwort, ein Schimpfwort geworden. So weit sind wir gekommen. Aber für Gott ist moralische Reinheit, geistliche Unberührtheit und ganze Hingabe an den Herrn eine ganz wichtige, kostbare und heilige Sache. Das sollte unser Ziel sein. Und diese Einfalt, das ist auch ein Wort, das man heute gar nicht mehr nimmt, höchstens noch zur Kritik. Einfalt, das ist, wenn jemand nicht clever genug ist, um seine Interessen richtig zu vertreten, oder? Aber für Gott ist Einfalt etwas sehr, sehr Kostbares. Einfalt gegenüber Christus, das wünscht sich unser himmlischer Bräutigam. Was ist das? Nun, das bedeutet ganz einfach, dass in unserem Herzen nur ein einziger Gedanke ist. Nur eine einzige Person wichtig und groß ist und das ist der Herr Jesus selbst. Einfalt gegenüber Christus heißt, ich habe keine persönlichen Nebenziele, keine Nebengedanken und Hintergedanken, was ich sonst noch im Leben will, außer für meinen Herrn leben. Und da sagt das Wort Gottes, passt auf, die Schlange wird versuchen, euch von dieser Treue, von dieser Ganzhingabe an den Herrn Jesus abzubringen. Die Schlange wird versuchen, euch andere Dinge als Götzen wichtig zu machen, so wie sie damals Eva verführte mit ihrer List. So will sie auch uns verführen. Wisst ihr, Einfalt gegenüber Christus heißt eigentlich so, wie es Luther unnachahmlich im Psalm 73 übersetzt hat, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist unsere Stärke. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt das wenigstens einmal zu Anfang eurer Bekehrung erlebt. Ich hoffe natürlich, dass ihr immer noch in dieser Einfalt steht. Ich habe sie zu Zeiten verloren gehabt, als ich in die Pfingstbewegung kam. Aber am Anfang hat es mir Gott auch geschenkt. Einfalt heißt, ich habe jetzt den Herrn Jesus und mit ihm habe ich alles, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr die Bindung an Menschen. Ich brauche nicht Karriere, Geld, Gesundheit, alles, was den Heiden so wichtig ist. Das ist für mich nicht mehr wichtig. Mein Herr Jesus ist mein Licht und meine Kraft, mein Friede, meine Freude, mein Leben, mein Alles. Wenn ich ihn habe, dann habe ich alles, dann fehlt mir nichts. So hat es der Herr versprochen. Ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Aber dann kommt der Teufel irgendwann und sagt, hör mal, du brauchst doch außer Jesus noch was anderes. Du musst doch auch nach deinen eigenen Interessen gucken. Schau mal, du kannst hier doch dir ein Hobby dir holen und dort mal Geld dafür ausgeben. Pfleg doch dein Ich-Leben. Schau doch mal nach dir. Und dann kommen andere Dinge in unser Leben. Heute ist es eine Verführungsfront. Christus und, heißt die moderne Theologie. Christus und Psychologie. Christus und modernes Management. Christus und die Mystik und Versenkung und Meditation und Kerzenschein. Christus und. Und der Teufel redet uns ein, Jesus Christus alleine genügt euch nicht. Ihr seid doch moderne Menschen. Nein, wenn wir uns davon abbringen lassen, dass Jesus Christus allein unser Ziel ist, unser Leben ist, unsere Freude, dann werden wir beraubt, dann sind wir arme Leute, dann haben wir verloren, nicht dazugewonnen. Alles, was ich zu dem Herrn Jesus dazufügen will in meinem Leben, bringt mir einen Verlust, keinen Gewinn. Glaubt ihr das? Wisst ihr, und das ist die Kampffront. Das ist diese innere, verborgene Kampffront, die niemand sieht, außer Gott, wo der Satan versucht, unsere Herzen zu verstricken in allerlei Dingen, oftmals weltliche Dinge, Geld, Erfolg, Karriere, manchmal aber auch scheinbar geistliche Dinge. Die Pfingstbewegung verspricht ja eine Superreligiosität. Du kannst wie ein Apostel leben, Visionen, Zeichen, Wunder. Du kannst ein Überleben als Christ leben. Wisst ihr, daran ist genau die Taktik der Schlange wiedergespiegelt. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt genauso tolle Dinge tun wie Gott auch. Ihr seid genauso mächtig wie Gott. Und das ist ein raffinierter Trick des Teufels, dass wir aus unserer liebenden Abhängigkeit von Gott herausgelöst werden und uns selber zu Göttern gemacht haben. Das ist der Kern des Sündenfalls. Und so versucht die Schlange auch uns abzulenken von dem Herrn und andere Dinge in unser Herz hineinzubringen. Lasst uns das auch einmal in einer stillen Stunde prüfen, Herr Jesus, was habe ich in mein Herz, in mein Leben hineingelassen, was mich von dieser einfältigen ganzen Hingabe an dich abhält, was mich auf falsche Wege bringt, was mein Herz zwiespältig macht. Das ist der moderne Christ, ist einer, der zwiespältigen Herzens ist, hin und her gerissen zwischen dem Ego-Kult und der Christus-Nachfolge. Sag's mal so. Ja. Und da müssen wir einen Schnitt machen. Das Ego muss in den Tod und Christus muss auf den Thron. Und dann sind die Dinge wieder klar geordnet. Dann kommt auch wieder Kraft und Freude in unser geistliches Leben hinein. Und wir haben Vollmacht. Die haben wir nämlich nicht, wenn wir zwiespältiges Herz haben. Das weiß der Teufel auch. Deswegen will er uns diese Zwiespältigkeit einimpfen. Dann hat er nämlich einen Christus-Nachfolger mehr ausgeschaltet. Also da geht der Kampf im Verborgenen, in der Endzeit. Die einfältige Ausrichtung auf den Herrn, die ganz Hingabe zu bewahren, von ganzem Herzen dem Herrn dienen und uns davon nicht ablenken lassen. Ja, wer geht diesen Weg in der letzten Zeit? Das ist eine Anfechtung für viele. Sie sagen sich, ja, wer macht denn das noch? Wer glaubt denn das noch, so wie du das erzählst? Die meisten sagen es doch anders. Die meisten gehen doch heute den bequemen Weg, den breiten Weg. Ich kann mit der Welt mitgehen. Ich kann mich selbst verwirklichen, ich kann mein Eigenleben ausüben, kann durchaus, wie das heute üblich ist, schon mit dem Freund oder der Freundin zusammenleben und intim sein. Das macht doch nichts, heute machen das alle, das ist nicht so schlimm. Gott schaut schon drüber hinweg und segnet es trotzdem. Solche Dinge hören wir heute. Ich kann in die Disco gehen mit Jesus. Jesus ist mein Kumpel, der geht mit. Ihr Lieben, das ist ein anderer Jesus. Versteht ihr, in dem Ganzen ist eines verloren gegangen, nämlich die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor dem heiligen, lebendigen Gott, der alles sieht und der unverrückbare Maßstäbe hat. So ist er in der Bibel geoffenbart und es ist der einzige Herr, bei dem wir Rettung finden. Und dieses Christentum des breiten Weges, so möchte ich das mal nennen, das ist eine der größten Verführungen in der Endzeit, dass die Masse der Christen heute sagt, ich kann weltförmig leben, ich kann mit der Sünde spielen, ich kann mein Eigenleben verwirklichen und fleischlich sein und ungehorsam dem Herrn und brauche mich nicht selbst zu verleugnen und am Schluss komme ich trotzdem in den Himmel. Ach, das macht der Herr schon irgendwie. Und das ist ein ganz großer Betrug. Ich möchte euch einmal zeigen, wo dieses Christentum des breiten Weges geoffenbart ist in der Schrift, im prophetischen Wort der Schrift. Das finden wir nämlich in 2. Timotheus 3. Ab Vers 1 heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Vielleicht denkt der oberflächliche Leser, ja, das sind ja irgendwelche Weltmenschen, die da beschrieben sind. Aber ihr habt schon gut zugehört. Von den Leuten heißt es, sie haben einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Also sie sagen, ich liebe Gott, ich bin auch gläubig, ich bin auch fromm. Nur ihr Leben spricht eine ganz andere Sprache. Sie leben gesetzlos. Habt ihr das vorher in Erinnerung gehabt? Was hat der Herr Jesus gesagt über die letzte Zeit? Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Sagt der Herr das jetzt von der Welt? Nein, ihr Lieben. Das Wort Liebe ist die Agape-Liebe dort gebraucht. Das haben nur Christen, Agape-Liebe, Gläubige. Ja, die kann nämlich nur Gott schenken. Also hier geht es darum, dass die Gesetzlosigkeit in der Endzeit Gemeinde überhand nimmt. Wir haben heute eine Christenheit, in der das Prinzip vom Buch Richter gilt. Jeder tat, wie es wohlgefällig war in seinen eigenen Augen, wie es recht war in den eigenen Augen. Ne? So leben wir heute. Gottes Gebote gelten nicht mehr viel. Und genau in diese Zeit der Gesetzlosigkeit führt uns dieses prophetische Wort. Und was ist die erste Eigenschaft der modernen Endzeitchristen? Sie werden sich selbst lieben. Wisst ihr, da müsst ihr so aufpassen. Es gibt so viele Bücher aus wohlklingenden evangelikalen Verlagen, die sind letztlich Verführung und Gift für die Gläubigen. Sehr viele aus Amerika übersetzt, sehr viele mit weltlicher Psychologie. Und da heißt es dann, liebe dich selbst, verwirkliche dich selbst. Da gibt es Bücher, da steht drin, steh jeden Morgen in den Spiegel und sag dir selber, wie toll du bist. Überleg dir mal, was sagt denn die Bibel? Der Apostel Paulus sagt, denn das weiß ich, dass in mir selbst, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und der Herr Jesus sagt, wer sich selber verleugnet, nicht wer sich selber verwirklicht und liebt. Der Herr Jesus sagt, wer sein seelisches Eigenleben liebt, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen oder erhalten. Versteht ihr? Das ist ein totaler Gegensatz zu dieser modernen Irrlehre der Selbstliebe. Und da müssen wir aufpassen, dass wir bei den biblischen Wahrheiten bleiben und uns nicht durch viele fromme, schöne, glatte Worte verführen lassen. Auf einen falschen Weg. Auf dem Weg der Selbstverwirklichung können wir Christus nicht nachfolgen, sondern wir driften jeden Schritt, den wir gehen, weg von unserem Herrn und bringen uns in Züchtigungen. Auf dem Weg der Selbstverwirklichung enden wir in der Wüste, wo es keine Wasserquelle mehr gibt. Die Wasserquellen gibt es dort, wo wir unserem guten Hirten folgen, der uns auf die richtigen Weiden führt, anstatt selber als bockige Schafe unseren eigenen Weg zu gehen. Versteht ihr? Also hier ist Verführung, den Eltern ungehorsam. Ist es nicht eine der Grundeigenschaften auch junger Christen und auch nicht mehr so junger Christen, dass sie einfach den Respekt vor Autorität, vor Ältesten, vor Eltern gar nicht mehr kennen? Das ist Gott nicht wohlgefällig. Gott passt sich nicht dem Zeitgeist an. Seine Gebote gelten unverrückbar. Ja, ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter oder den Ältesten. Das steht geschrieben. Und da kann man nicht sagen, ja, heute geht es ja nicht mehr, heute haben wir ja moderne Zeiten, oder? Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Und es wird heute mit irgendwelchen frommen Ausreden weggewischt. Und wenn ich meinen Eltern nicht gehorsam bin, dann erachte und ehre ich auch Gott nicht. Dann fehlt es an der Gottesfurcht. Und so geht es weiter. Undankbare Menschen, unheilig leben sie. Und dann, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist eine Katastrophe, oder? Aber wie viele Christen gibt es, und nicht nur Jüngere, die leben mehr ihrem Vergnügen als der echten Christusnachfolge. Die sieht man im Flug nach Mallorca und hier ein Sonderurlaub und dort irgendwo eine Vergnügung, Fernsehen. Die Welt bietet uns viele, viele Vergnügungen an. Und die meisten verderben die Seele und lenken sie ab von Christus. Aber macht's doch gern. Es macht ja Spaß. Aber man verliert dann die Kraft und die Innigkeit eines vertrauten Umgangs mit dem Herrn. Und da müssen wir wachsam sein. Also diese Christenheit, diese moderne Christenheit des breiten Weges, von der müssen sich die wahren Gläubigen abwenden. Aber die wahren Gläubigen werden in der Endzeit immer eine Minderheit sein. Dazu möchte ich vielleicht doch noch kurz zwei alttestamentliche Worte lesen, bevor wir dann auch zum Schluss kommen. Wir finden ein Wort im Propheten Zephania, alttestamentliches Vorbild. Da sagt der Herr durch den Propheten, Vers 12 und 13, und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Am Ende der Zeit ist es in Israel so, dass nur noch ein kleiner Überrest gerettet und bewahrt wird und mit dem Herrn geht und ihm treu bleibt. Und so ist es auch am Ende der Gemeindezeit. Es ist nicht mehr die Masse der Christenheit, die dem Herrn treu nachfolgt. Es sind nur noch wenige. Eine kleine Schar, ein demütiges und geringes Volk. Das muss uns klar sein. Im Propheten Malachi lesen wir auch von diesem Überrest. Und das können wir auch anwenden auf unsere heutige letzte Zeit. Lesen wir mal ab Vers 14 in Malachi 3. Da sagt der Herr durch den Propheten, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das ist so ein bisschen die Situation, die wir heute in der Christenheit auch haben. Gott sendet ja kein Feuer vom Himmel, wenn er gelästert wird, wenn Christen gegen seinen Willen und sein Wort leben. Er schaut zu, aber die Stunde der Abrechnung kommt trotzdem. Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Also da ist diese Scheidung noch einmal so deutlich. Es ist nur ein Überrest von Gottesfürchtigen. Und so ist es auch in der Gemeinde heute. Diejenigen, die wirklich den Herrn fürchten, die Leid tragen über die Gesetzlosigkeit, die Abweichungen in der heutigen Gemeinde vom Herrn, die sieht der Herr. Er kennt sie. Er segnet sie. Er will ihre Wege bewahren und segnen. Und ich möchte zum Schluss noch ein neutestamentliches Wort lesen, das auch ein Wort der Ermutigung für diesen treuen Überrest der Gemeinde ist. Wir finden es in Offenbarung 3, in dem bekannten Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Philadelphia ist ein prophetisches Bild für den treuen Überrest der Gläubigen in der letzten Zeit, bevor der Herr wiederkommt. Es ist ein prophetisches Bild. Das heißt, niemand kann sagen, wir sind Philadelphia. Ja? Sondern es ist eine Mahnung und eine Ermutigung für alle wahren Gläubigen. Geht diesen Weg. Der Herr wird euch darin segnen. Wollen wir das so miteinander lesen? Vers 7, Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Und denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist so tröstlich. Die treuen Gläubigen haben heute eine kleine Kraft. sind eine verspottete Minderheit. Der Strom, der Wind des Zeitgeistes weht ihnen entgegen. Und man könnte leicht mutlos werden, wenn man das so sieht, wie viele auf dem breiten Weg gehen. Und da ist es immer wieder wichtig, dass wir nicht um uns schauen, sondern aufwärts schauen. Und der erhöhte Herr offenbart sich hier als der Allmächtige, als der, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Das ist dieses Bild des Schlüssels David. Er hat die königliche Regierungsgewalt von dem Vater. So wie wir es in Matthäus 28 als Ermutigung auch mitbekommen, siehe, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Diese Verheißung greift der Herr im Grund wieder auf und bringt sie auch diesem treuen Überrest. Sie haben eine kleine Kraft, sie sind entmutigt vielleicht manchmal, sie haben nur wenige Werke vorzuweisen, aber der Herr sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und das ist eine Verheißung, die dürfen wir annehmen, wenn wir dem Herrn treu dienen. Der Herr wird dafür sorgen, dass die treuen Gläubigen, auch wenn sie wenige sind, dass sie die Wahrheit Gottes weiterhin verkündigen, dass sie das herrliche, uralte, echte Evangelium von der Errettung des Sünders durch den Glauben an den Herrn Jesus, an sein blutiges Opfer auf Golgatha, dass sie dieses Evangelium noch verkünden können, auch wenn noch so viele falsche Evangelien im Umschwang sind und noch so viele falsche Prediger Lügenbotschaften verkündigen. Die wahren Gläubigen haben eine offene Tür. Niemand kann sie schließen, nicht der Papst, nicht irgendwelche religiöse Leitfiguren und falsche Propheten, auch nicht die Obrigkeit, auch nicht der Teufel, sondern wir haben die Hilfe unseres Herrn, den Beistand unseres Herrn, wenn wir unseren Auftrag treu erfüllen, als eine heilige Priesterschaft Gott zu dienen, das Evangelium auszubreiten unter der Welt, die Gläubigen zu erbauen und weiterzuführen im Glauben. Dafür haben wir eine offene Tür. Lasst sie uns auch nutzen. Lasst uns mit dem Herrn rechnen, mit seiner Allmacht, nicht mit unserer eigenen Ohnmacht, nicht mit unseren begrenzten Umständen. Ist auch wichtig, dass wir einfach geistlich neu denken lernen. Wisst ihr, in der Endzeit kommt es nicht auf große Zahlen an. In der Endzeit kann man nicht sagen, wo ist da ein fertig gemachtes Bett, wo ist da eine Gemeinde, die schon Gemeindesaal hat und eine Satzung und einen Prediger und wo schon alles organisiert ist. In der Endzeit gilt mehr als je zuvor dieser Grundsatz, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Gemeinde. Da ist der Keim von etwas Neuem, selbst wenn alles Alte ein Stück weit in Trümmern liegt. Die wahren Gläubigen können neu anfangen, im Aufblick auf ihren Herrn. Die wahren Gläubigen brauchen keine Apparate, auch keine bezahlten Prediger. Sie vertrauen auf den Herrn, auf den Heiligen Geist, der Begabungen schenkt. Sie vertrauen darauf, dass der Herr die Gemeinde aufbaut. Und so kann selbst in Verfolgungszeiten, in schweren Zeiten Gemeinde gebaut werden. In China finden wir dafür Lehrstücke und in vielen Ländern abseits von unserem christlichen Abendland. Ja? Und das dürfen wir einfach zur Ermutigung wissen. Der Herr hat diesem treuen Überrest eine geöffnete Tür gegeben. Aber was ist die Qualität, das Kennzeichen, das Markenzeichen dieses Überrests? Du hast mein Wort bewahrt. Und das heißt auch befolgt, getreulich daran festgehalten, es verteidigt als das heilige Wort Gottes. Das ist ein Wesensmerkmal. Und ihr Lieben, da müssen wir aufpassen. Wenn eine Gemeinde an einem einzigen Punkt bewusst das Wort Gottes bricht, das geschieht zum Beispiel heutzutage in der Frauenfrage, wo man sagt, wir verfügen, Frauen haben das Recht zu predigen und zu leiten. Obwohl die Bibel in 1. Timotheus 2 so klar wie nur irgend möglich sagt, Gott verbietet es. Gott möchte nicht, dass die Frauen über die Männer herrschen oder lehren. In dem Moment, wo man so etwas sagt, ist im Grund keine Bibeltreue mehr vorhanden. Und man kann davon ausgehen, solche Gemeinden werden dahingegeben werden. Ja? Also dieses, du hast mein Wort bewahrt, das ist eine sehr ernste Herausforderung. Das bedeutet, wir halten uns an das Wort des Neuen Testaments. Wir fürchten dieses Wort, wir wollen es umsetzen, auch wenn wir noch so verlacht werden. Das ist die Bedingung. Und was ist die Verheißung? Wir lesen jetzt die weiteren Verse. Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Die Verheißung ist, wenn wir das Wort Gottes bewahren, dann wird der lebendige Herr uns bewahren, mitten in den Verführungen der letzten Zeit. Er wird uns herausretten aus diesen Verführungen. Er wird unseren Weg beschützen, uns leiten, uns stärken, sodass wir ans Ziel kommen. Und das ist doch eine wunderbare Verheißung, eine Ermutigung, die unser Herr uns geben will. Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, diese Erwartung des jederzeit wiederkommenden Herrn, das ist etwas so Wichtiges in der Endzeit, dass wir uns das auch nicht von falschen Lehren rauben lassen. Wir wollen sehen, der Herr kann jederzeit kommen, wir wollen ihn erwarten, wir wollen auch den Dienst für ihn treu ausführen, damit er, wenn er wiederkommt, uns bei dem treuen Dienst findet und nicht bei irgendwelchen anderen Dingen. Und das war immer schon ein Ansporn zur Heiligung, ein Ansporn zum Eifer. Und so sieht es der Herr hier auch. Er kommt unversehens, er kann jederzeit kommen, er kommt bald und wir sollen festhalten, was wir haben. In erster Linie das Wort Gottes. Aber auch einfach diesen Weg der Heiligung, diesen Weg der Treue. Wir sollen konservativ sein. Der Teufel sagt, ach, tausch doch deine alten Lehren, deine alten Sitten ein gegen was Neues, Dynamisches, Aufregendes, Spannendes, was Spaß macht. Und da müssen wir sagen, nein, ich halte fest an dem ursprünglichen, echten Weg der Christusnachfolge. Alles andere bringt mir nur Schaden und Verderbnis. Das muss unsere Sicht sein. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz, deine Belohnung in der Ewigkeit nehme. Und zum Abschluss diese wunderbaren Verheißungen. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus. Und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, ich will zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Liebe und dein Erbarmen. Du hast uns geliebt, als wir noch gar nichts von dir wissen wollten. Du hast dich selber für uns geopfert am Kreuz, um unsere Sünde wegzunehmen, um uns zu versöhnen mit dem heiligen Gott, den wir nun unseren Vater nennen dürfen. Herr Jesus, und du hast uns in diese Welt gesandt. Du weißt um all die Gefahren dieser Welt, auch gerade in dieser letzten Zeit. Aber Herr, bei dir, dem guten Hirten, sind wir vollkommen geborgen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass uns diese ganzen Dinge, auch diese Nachrichten über die Endzeitverführung, was in deinem Wort steht, dass uns das nicht Angst machen braucht, sondern dass wir wissen, wenn wir uns nahe bei dir halten, dann wirst du uns wunderbar durchbringen, auch durch diese schweren Zeiten. Du willst die deinen lehren, du willst sie schützen, du willst sie bewahren vor dem Bösen. Niemand kann sie aus deiner Hand reißen. Herr, und so beten wir, dass du uns doch auch wirklich lehrst, diesen Weg der Treue zu gehen, diesen Weg der Einfalt, des Gehorsams deinem Wort gegenüber, dass wir uns nicht irre machen lassen von irgendwelchen Verführern, die neue, fremdartige Lehren zu uns bringen, sondern dass wir festhalten an der gesunden Lehre deines Wortes. Herr, du willst uns bewahren. Du willst uns an das Ziel der Herrlichkeit bringen. Aber rede du auch zum Herzen von jedem Einzelnen von uns, dass wir erkennen, wo wir Dinge in unserem Herzen, in unserem Leben geduldet haben, die uns von dir, von der einfältigen Nachfolge, von der ganzen Hingabe abgelenkt haben. Wo wir ein zwiespältiges Herz haben. Wo wir Dinge in unserem Leben geduldet haben, die Sünde sind. Da lass es uns bekennen und ablegen und uns ganz neu dir zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchen kannst als deine Zeugen und Boten und Diener mitten in dieser letzten Zeit. So segne du dein Wort an uns, lass es uns zur Ermutigung dienen, schenk uns deine Gnade und deinen Frieden, auch wenn wir nachher auseinandergehen. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.